Als ich so über heute nachgedacht habe, auch dafür gebetet habe, Herr Jesus, was soll ich denn weitergeben? Und dann war mir dann diese Gedanken gekommen. Einmal die Frage, wer ließ denn eigentlich Jesus auferstehen? Und dann die Auswirkungen der Auferstehung. Und das sind eigentlich zwei verschiedene Themen, aber die habe ich dann zusammengefasst. Und das Johannesevangelium Kapitel 20, Vers 19 bis 31 ist die Grundlage. Also die Frage, wie denn das mit der Auferstehung ist, da sind ja meistens so vor Ostern der Blätterwald voll. Viele Zeitungen schreiben auch davon und da gibt es auch verschiedene Auffassungen, die man da und dort hören kann und die auch manche Theologen weitergeben. So ist es einfach. Manche sagen, dass die Auferstehung so zu erklären ist, dass die Jünger sich einfach etwas vorgemacht haben. Das heißt, die waren alle so niedergeschlagen und es gehörte zu ihrer Trauerbewältigung dazu, dass da irgendwann mal jemand aufstand und sagt, liebe Leute, Jesus ist doch gar nicht tot. Er lebt, er ist auferstanden. Und die anderen haben dann gedacht, naja, warum soll man das nicht auch sagen und das tut uns ja auch gut irgendwie. Jetzt glauben wir, dass Jesus auferstanden ist. Ja, es hilft uns. Also manche sagen, die Auferstehung hat mit den niedergeschlagenen Köpfen der Anhänger zu tun. Sie, die Jünger, ließen ihn auferstehen, weil sie sonst einfach nicht weiterleben konnten. Ja, das wäre einfach zu schwer. Andere Auffassungen sagen, naja, die Jünger, das waren verwegene Burschen. Die haben ihn aus dem Grab gestohlen. Ja. Sie wollten nicht wahrhaben, dass die Mission Weltverbesserung durch Jesus gescheitert ist. Und weil das eben nicht wahr sein darf, versuchen wir die Römer auszutricksen und holen ihn einfach aus dem Grab raus. Die dritte Auffassung ist, die man immer wieder hört, Jesus war gar nicht wirklich tot. Ja. Als er in der Kühle des Grabes wieder zu Kräften kam, ging er dann ja, auf seinen mit Nägeln durchschlagenen Füßen, aber sehr siegessicher zu den Jüngern und hat gesagt, ich bin auferstanden. Ja. Ja. Dann, ich lese zurzeit, also wir haben ja die Weltreligion-Ausstellung und ich lese zurzeit auch mal den Koran und da steht auch was über Jesus drin. Im Koran steht folgender Vers, Sure 4, Vers 157, also wenn jemand es aufschreiben möchte, Sure 4, 157. Da heißt es, sie sagten, wir haben Christus Jesus, der Sohn der Maria und Gesandten Gottes, getötet. Aber sie haben in Wirklichkeit nicht getötet und auch nicht gekreuzigt. Vielmehr erschien ihnen ein anderer ähnlich, so dass sie ihn mit Jesus verwechselten und töteten. Okay. Also, alle diese Vermutungen entstehen, und davon bin ich fest überzeugt, letztendlich aus dem Gedanken heraus, Tod bleibt tot. Wir haben noch nie einen Menschen, so sagen die Leute ja auch um uns herum, einen Menschen von den Toten auferstehen gesehen und deshalb müssen mehr oder weniger schlüssige Erklärungen herhalten. Alle scheinen für die heutige Menschheit plausibler zu sein als dass Jesus leibhaftig auferstanden ist. Übrigens, wer IDEA liest, ich habe das, die hatten da auch mal so eine Umfrage gemacht, also ein Fünftel im christlichen oder untergehenden deutschen Abendland da glaubt noch an eine Auferstehung. Ein Fünftel. Gut. Noch etwas ist zu bedenken, wenn tatsächlich Jesus von den Toten auferstanden ist, dann hat der Tod nicht das letzte Wort in meinem eigenen Leben. Es besteht die begründete Möglichkeit, dass auch ich selbst den Tod überleben werde. Und der, der sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben, der gleiche sagt auch, der Vater richtet niemand, sondern alles Gericht hat er dem Sohn übergeben. Wow. Ich weiß nicht, ob ihr noch diesen Schriftsteller kennt, Mario Simmel. Er äußerte sich in einem Interview mit dem Magazin Der Spiegel. Und zwar zum Thema Tod und Sterben. Spiegel. Wie möchten Sie aus diesem Leben scheiden? Simmel. Nach einem glücklichen Erlebnis. Man muss ja praktisch jeden Moment damit rechnen, dass sich aus tiefer Dunkelheit eine Stimme erhebt und spricht, Herr Simmel, Sie befinden sich in einem schweren Herzinfarkt auf der Intensivstation. Darum, so Simmel, lege ich immer großen Wert auf stets frisch geschnittene Fußnägel und saubere Unterwäsche. Ich möchte eigentlich aber noch eine Weile am Leben bleiben, um zu sehen, bis zu welchem Wahnsinn die Menschheit es treibt. Spiegel. Wenn jedoch Freund Hein endgültig zur letzten Ruhe einwinkt, wem möchten Sie um keinen Preis im Jenseits begegnen? Simmel. Was soll denn das heißen? Im Jenseits? Wollen Sie mich in Panik versetzen? Wenn ich tot bin, muss Schluss sein, sonst sterbe ich nicht. Die 70% Wasser, aus dem der Körper besteht, gehen zum Himmel rauf und kommen als Regen zurück und von den verbleibenden anorganischen Salzen sollen Blumen und Bäume blühen. Das ist ewiges Leben, wie ich es mir wünsche. Soweit Mario Simmel. Er empfindet Panik, wenn es tatsächlich nach seinem Tod weitergeht. Nun, jetzt weiß er's. Er ist denn am 1. Januar 2009 gestorben. Also die Auferstehung Jesu hat also nicht nur etwas mit der Geschichte zu tun, sondern auch mit unserem, mit meinem und deinem Leben. Und viele Zeitgenossen wünschen sich einfach das Aus, das lange Nichts. Doch was ist, wenn Gott seine Geschöpfe einmal zu sich ruft und von ihnen Rechenschaft verlangt? Was dann? Ich möchte mit euch einen Text aus dem Johannesevangelium lesen, und zwar Kapitel 20, die Verse 19 bis 31. Da heißt es: Als es nun an jenem Tag, den ersten der Woche, Abend geworden war und die Türen verschlossen waren und an dem Ort, wo sich die Jünger versammelt hatten, aus Furcht vor den Juden, da kam Jesus und trat in ihre Mitte und sprach zu ihnen, Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, als sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus wiederum zu ihnen, Friede sei mit euch. Gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Thomas aber, einer von den Zwölfen, der Zwilling genannt wird, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Vers 25. Da sagten ihm die anderen Jünger, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen, wenn ich nicht an seinen Händen die Nägelmale sehe und meine Finger in das Nägelmal lege und meine Hand in seine Seite lege, so werde ich niemals glauben. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger wieder drin und Thomas war bei ihnen. Da kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt in ihre Mitte und spricht, Friede sei mit euch. Dann spricht er zu Thomas, reiche deinen Finger her und ziehe meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Und Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Jesus spricht zu ihm, Thomas, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glückselig sind, die nicht sehen und doch glauben. Noch viele andere Zeichen tat Jesus nun vor seinen Jüngern, die in diesem Buch nicht geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Wer ließ Jesus Christus auferstehen? Ließen ihn die Jünger auferstehen? Am Anfang habe ich davon gesprochen, dass man den Jüngern Halluzinationsgedanken oder einfach einen Diebstahl vorwarf. Kann man dies erkennen aus dem Text? Kann man irgendwie erkennen, dass diese Truppe hier so verwegen und so mutig war? Eben, dass sie die römischen Wachen austricksten und dass sie die Leiche stehlen konnten. Hier wird eigentlich genau erklärt, wie ängstlich sie waren. Sie sahen die Realität, dass die Juden, die ihren Herrn ans Kreuz ausgeliefert hatten, dass diese Juden auch nicht gut auf sie zu sprechen waren. Deshalb war für die Jünger eines klar, Tür zu. Jesus, als Jesus dann auch kam, konnten sie es auch nicht gleich nachvollziehen. Also sie waren da zusammen und Jesus kam dann in ihre Mitte und dann waren sie nicht sofort bereit, das zu glauben. Sie haben nicht irgendwie sich so einander so besprochen, natürlich ist Jesus auferstanden, seht ihr ihn jetzt nicht auch? Sondern es war eher so, dass sie sich erschrocken haben und dass der Herr Jesus hier aktiv werden musste. Als sie die Wunden des Herrn Jesus sahen, erst dann konnten sie glauben, es ist tatsächlich der Herr. Aber da war ja noch einer, der eben nicht bei dieser ersten Begegnung dabei war. Dieser Realist wurde auch von der Gruppe nicht umgestimmt. Also, das sehen wir auch. Also der war nicht bereit, das einfach zu glauben, sondern der brauchte handfeste Beweise. Die anderen, die konnten ihn, wie gesagt, nicht umstimmen. Es ging ja auch um so viel. Ja, es ging ja nicht um Kaffee oder Tee, sondern es geht, wie lebe ich jetzt eigentlich weiter? Er wollte mit seinen eigenen Fingern die Löcher, die Nägelmale in dem Fleisch von Jesus nachfühlen. Sonst glaubte er es nicht. Und genau das wollte er haben, um sich zu vergewissern. Und genau dies bekam er auch, um Gewissheit zu bekommen. Übrigens, wenn vielleicht noch jemand meinen sollte, dass es ein abgekartetes Spiel der Jünger war, Also irgendwie hätten die Jünger die Lüge, dass Jesus auferstanden werden, in die Welt gesetzt. Hier noch eine weitere Überlegung dazu. Wer lügt, der muss von der Lüge irgendwie doch profitieren. Man lügt nicht einfach so. Wer das Finanzamt betrügt, tut das für Geld, oder? Man kann lügen, um besser dazustehen, um Schwächen zu vertuschen. Aber was für einen Grund hätten denn die Jünger gehabt, zu lügen? Wenn sie gesagt hätten zu den Juden oder Römer, ja, ihr habt recht, Jesus ist tot, dann wäre die ganze Sache mit Jesus gestorben. Fertig. Niemand hätte dann noch sterben müssen. Es wurde aber die Nachricht verbreitet, Jesus lebt. Ja, und sie setzten noch ein weiteres drauf, diese Jünger. Weil Jesus auferstanden ist, dann ist er auch der Beweis, dass er der Messias Gottes ist. Und wenn er der Messias Gottes ist, dann könnt ihr das mit eurem alttestamentlichen Gottesdienst einfach vergessen. Ja? Weil das war eine Aktion. Mit dieser Botschaft hatten die Jünger menschlich gesehen nichts mehr zu lachen. Sie wurden vertrieben, geschlagen und getötet. Und warum nahmen sie das alles auf sich? Wegen einer Lüge, die sie selbst in die Welt gesetzt hätten? Wenn das nur erfunden ist, warum ist nicht wenigstens einer der Jünger, als es brenzlig wurde, aus Furcht umgekippt und hat die ganze Sache aufliegen lassen? Können Sie sich ja vielleicht noch daran erinnern, der Petrus, als der so hinter dem Herrn Jesus hergegangen ist und war dann an dem Feuer, ne, Jesus sollte ja da verhört werden und dann wurde er von der Magd angesprochen, da war der kein Held. Ja? Und das war noch der Vorzeigejünger oder so ein ähnlicher, war, ja, war halt vorne immer. Ja? Und dann hätten die Jünger, dann, das sind die Lüge, die Welt gesetzt und niemand wäre umgekippt und war bloß schwierig. Wisst ihr, außer Johannes sind alle Jünger für den Glauben, dass Jesus auferstanden ist, gestorben. Die Jünger, das wissen wir genau, ließen Jesus nicht auferstehen. Ja, und wie ist das mit der Theorie, dass der Herr Jesus gar nicht tot war und dass er, dass ein anderer, wie es der Koran sagt, für ihn gekreuzigt worden ist? Wie ist denn mit dieser Auffassung? Da ist für mich die Frage, wie geht es denn weiter? Hätte Jesus sich den Jüngern dann einfach als den Auferstandenen vorstellen können, obwohl er wusste, dass er gar nicht gestorben ist? Er, der von sich sagt, dass er die Wahrheit selbst ist und dass er bei der Gesellschaft das meiste, was er angeprangert hat, war die Heuchelei, also das Lügen, die Schauspielerei, und dann sollte er selbst der größte Schauspieler sein? Kann nicht sein, oder? Ja. Der Glaube der Christen ist unteilbar mit der Wahrheit verbunden. Und das bedeutet nicht einfach nur eine Wahrheit, die ich mir so als Wahrheit vorstelle, so ein Quark, sondern die Wahrheit hat immer mit der Wirklichkeit zu tun. Ja? Zum Beispiel, wenn ich beim nächsten Bankauszug so gesagt bekomme, hey, du bist mit 400 Euro im Miese, und dann kann ich nicht sagen, aber meine Wahrheit sagt 400 Euro plus. Ja? Kann nicht sein. Ja? Denn die Wahrheit ist die Wahrheit, die auch faktisch da ist. wenn Jesus wirklich hier so gelogen hätte und dann irgendwo gestorben wäre, ja, wie erklären wir dann die Himmelfahrt oder Pfingsten oder überhaupt die Botschaft der Jünger? Dann war das alles, also es ist überhaupt nicht zu erklären. Nun, wer ließ denn Jesus auferstehen? Im Johannesevangelium Kapitel 10, Vers 17 und 18 spricht der Herr davon, und zwar, ich lese mal vor, darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, damit ich es wieder nehme. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir aus. Ich habe Vollmacht, es zu lassen und habe Vollmacht, es wieder zu nehmen. Diesen Auftrag habe ich von meinem Vater empfangen. Jesus macht hier zwei Dinge deutlich. Einmal geht es um seinen Tod. Der Herr Jesus spricht davon, dass ihn überhaupt niemand töten kann. War das bewusst? Das ist bei uns anders. Uns kann man das Leben nehmen. Vor nicht langer Zeit wurde auch ein junger Mann des Mordes verurteilt, weil er seine Schwester erschossen hat. Ja, die konnte ihr Leben auch nicht halten. Wir sind nicht die Herren über den eigenen Tod. Aber Jesus, der sich hier so vorstellt, der ist der Herr über seinen eigenen Tod. Der Tod ist nicht sein Herr, sondern er ist der Herr über den Tod. Christus lässt sein Leben und niemand, so sagt er hier, nimmt es von mir. Nicht die Juden, die ihn auslieferten, nicht die Römer, die ihn kreuzigten. Jesus hatte die Kraft und die Stärke, alles zu überwinden. Er war für uns Menschen untödlich. Freiwillig sprach er mit fester und lauter Stimme. Ja? Also nicht so dahingeröchelt wie jemand, der einfach jetzt sterben muss, sondern mit fester, lauter Stimme. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Was heißt es hier noch? Nicht nur, dass er mit großer Würde dieses Leben verlassen hat. Nein, es heißt hier auch, dass er das Leben auch wieder nimmt. Das heißt, dass er wieder selbst auf diese Erde kommt, das irdische Leben aus dem Jenseits. Als Jesus bei Gott, seinem Vater, war, kam er selbst und nahm sich das irdische Leben hier wieder. Wer ließ den Herrn Jesus auferstehen? Nun, er stand selbst vom Tod auf. Das konnte er. Aber nicht nur das. Petrus bezeugt in seiner Pfingstpredigt, diesen Jesus hat Gott auferweckt. Dafür sind wir alle Zeugen. Also Gott der Vater hat den Herrn Jesus auferweckt. Aber damit sind wir noch nicht am Ende. Gott, der Heilige Geist, hat den Herrn Jesus auferweckt. So schreibt Paulus in Römer 8, Vers 11. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird derselbe, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Liebe Leute, ist das jetzt ein Widerspruch? Nein, Denn wir glauben an einen Gott, der in drei Personen existiert. Als ganzer Gott hat hier, ja, der ganze Gott hat hier die Auferstehung bewirkt. Die Auferstehung des Herrn war so wichtig, dass es die Sache des dreieinen Gottes ist und war. Was sollte die Auferstehung denn bewirken? Jetzt haben wir so manches darüber gehört, aber was soll denn in deinem Herzen passieren? Was brachte sie? Mit der Botschaft der Auferstehung wurde die damalige Welt in Brand gesetzt und sie brennt bis heute. Die damaligen Machtmenschen ließen die Nachfolger von Jesus zu Tausenden unter grausamen Methoden umkommen, steinigen, kreuzigen, verbrennen, den Tieren vorwerfen. Und das erleben Christen. Wer heute in manchen Ländern vom Islam zu Jesus konvertiert, wird getötet. Ja. Und Sri Lanka, da herrschte ja der friedliche Buddhismus. Ja. Aber auch dort kann man umkommen. War das von Gott so gedacht? Sollte das die Auferstehung, diese Botschaft sein? Jesus lebt und du wirst getötet? Ich möchte wieder zum Bibeltext zurückkehren, Johannes 20. Was bewirkt die Auferstehung bei den Jüngern von Jesus? Da heißt es, er sprach zu ihnen, Friede euch. Und das tut er dreimal. Dreimal sagt der Herr Jesus zu seinen Jüngern, Friede sei mit euch. Christus vermittelt seinen Frieden mitten in der Zeit der Angst. Dort, wo sie eingeschlossen waren, wo sie nicht mehr zu hoffen wagten, dass da irgendwie noch etwas weitergeht. Wo sie sicherlich von ihrer Warte sehr tief im Dreck steckten. Wo sie nicht wussten, ja, was macht die Öffentlichkeit, wenn wir uns wieder blicken lassen? Sind wir vielleicht die Nächsten? Ja. Wisst ihr, liebe Geschwister und Freunde, auch wir werden nicht jeden Tag cool zu Ende leben können. Wir sind auch aus Fleisch und Blut. Und es können Tage kommen, wo der Friede und die Geborgenheit abhanden gekommen ist. Und jetzt spreche ich allein zu den Nachfolgern, zu den Jüngern Jesu. Wisst ihr, wie dieser Friede euer Herz dann wieder erreicht und erfüllen kann, wie das wohl geht? Nur durch den geistlichen Blick auf den Auferstandenen. Nur durch das Gebet zu ihm, das vielleicht auch so lauten könnte, lieber Herr Jesus, ich gehe jetzt einer sehr schweren Zeit entgegen, aber ich weiß, ich bin dein. Ich vertraue, dass du, der du den Tod besiegt hast, auch mir in meiner Not zur Seite stehst. Also, die Auferstehung soll bei dir Friede bewirken. Zweimal kam der Herr durch die verschlossene Tür in die Mitte der Jünger. Die Jünger können nie zu weit von Jesus entfernt sein. Ja, höre, lieber Jünger, auch wenn du dich sehr einsam fühlst, so ist doch dieses Gefühl nicht die Wahrheit. Jesus ist da. Er ist mitten bei seinen Jüngern. Die Auferstehung Jesu soll bewirken, dass die Jünger nicht allein bleiben, dass sie Mut und Zuversicht bekommen durch den Frieden des Herrn Jesus. Was soll die Auferstehung noch bewirken? Schauen wir uns zuerst die Jünger an in Vers 20, was wird von ihnen gesagt? Sie wurden froh, als sie den Herrn sahen. Können wir uns das vorstellen? Können wir uns den Grund ihrer Freude etwas nachvollziehen? Mit der Auferstehung lebt auch wieder ihre Hoffnung auf. Die feste Hoffnung, dass Jesus wirklich der versprochene Retter ist. Sie haben sich nicht getäuscht. Und wenn fast das ganze Volk gegen sie war, sie hatten noch gut die Schreie in ihren Ohren. Kreuzige ihn, kreuzige ihn. Und jetzt, er lebt. Unser Herr lebt. Sie konnten ihn nicht im Grab festhalten. Niemand, weder die römische Macht, die das Grab bewachten, noch die jüdischen Geistlichen, die den Befehl dazu gaben, auch der Tod selbst nicht, unser Herr lebt. Große Freude, das war's. Die Auferstehung bewirkt bei den Jüngern Freude und Fröhlichkeit. Mein Herr, dem ich mich verschrieben habe, zu dem ich gehöre, der zu mir gehört, der ist tatsächlich zurückgekehrt. Liebe Geschwister, deshalb steht auch auf, wenn irgendjemand so dumm daherredet mit dem Spruch, es ist noch nie jemand zurückgekehrt. Es ist ein Angriff auf euren Glauben, auf eure Hoffnung. Nutzt diese Gelegenheit, um freundlich, aber bestimmt zu sagen, nein, das stimmt nicht. Jesus lebt. Er ist zurückgekehrt. Nach Karfreitag kam Ostern, oder? Ja. Schauen wir uns noch den Thomas an. Was bewirkt die Auferstehung bei ihm? Thomas, das haben wir ja schon mitbekommen, war nicht leicht zu überzeugen. Nun kommt Jesus auch in seine Mitte. Er steht vor ihm, reicht ihm seine Hände und seine Seite. Ja, der Thomas durfte sein Fleisch betasten. Nun hätte Thomas sagen können, ich sehe nichts, ich träume nur, ich muss jetzt einfach nur warten, bis der Spuk vorbei ist, ich werde schon wieder aufwachen. Wisst ihr, es gibt genau solche Leute, die das sagen, was ich nicht glauben kann, das kann es nicht geben. In einem Hauskreis, den ich leitete, ging es einmal darum, dass Jesus genau wie der Vater Gott ist. Und manche konnten das nicht begreifen. Wir waren gerade im Johannesevangelium im ersten Kapitel. Da heißt es, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses Wort wird in Vers 14 als Fleisch gewordenes Wort offenbart. Ja, Jesus ist ins Fleisch gekommen. Als ich dann Folgendes las, im Anfang war Jesus und Jesus war bei Gott und Jesus war Gott. Da hat eine andere Dame gesagt, Jesus soll Gott sein? Das stimmt nicht, das ist nicht wahr. Und sie sagt dann weiter, wenn der Vater und der Sohn gleich Gott sind, dann dürfte Jesus nicht neben dem Thron Gottes stehen, sondern auf dem Schoß von Gott sein. Ja, so hat sie gesagt. Wisst ihr, was dann in Vers 18 heißt? Ich habe es ihr vorgelesen. Niemand hat Gott je gesehen. Der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat Aufschluss über ihn gegeben. Was war die Folge? Nein, das kann nicht sein. Das war die Folge. Was will ich damit sagen? Man kann die Wahrheit sehen. Und man kann sie auch deutlich erkennen. Das ist richtig. Und man tut es doch nicht. Dabei muss ich auch eine Warnung aussprechen. Wer die Wahrheit ignoriert, wird hundertprozentig von der Lüge einkassiert. Thomas stellte sich auf die Wahrheit ein. Und was geht dann in seinem Herzen vor? Was drückt er aus? Und Thomas antwortet und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Er bekennt, dass Jesus sein Herr ist. Und nicht nur das, sondern dass Jesus Christus auch sein Gott ist. Ihm will er weiter nachfolgen. Jesus Christus hat das Sagen in seinem Leben. Wenn die Auferstehung bei dir nicht die Bereitschaft der Nachfolge bewirkt, ist sie für dich umsonst. Viele Dinge hier auf dieser Welt, wenn man sie nicht benutzt, sind sie umsonst und nutzlos. Übrigens für mich, viele Modeläden in unserer Umgebung stehen für mich umsonst da, weil ich sie einfach nicht besuche. Ich hoffe, dass viele Diskotheken und Kneipen für uns umsonst dastehen, eben weil wir sie nicht nutzen. Wenn sie nicht da wären, würden wir genauso leben und uns würde nichts abgehen. Verstehen wir? Nochmal zu dem Gedanken, wenn die Auferstehung bei dir nicht die Bereitschaft der Nachfolge bewirkt, ist sie für dich umsonst geschehen. Die logische Folge auf die Auferstehung ist nicht ein gehört und abgehakt, okay, jetzt weiß ich das auch, sondern ein gehört und ergriffen. Ein gehört und ein Gebet. Jesus, du bist mein Herr und mein Gott. In Vers 29 spricht der Herr noch etwas zu Thomas, das für uns entscheidend ist. Wir sollten nicht uns hier lange bei Thomas aufhalten, sondern unsere Lage betrachten. Wir können jetzt denken, siehst du Thomas, hättest du halt ein bisschen besser glauben dürfen. Es geht jetzt nicht um den Thomas. Hier ist eine Zusage für uns enthalten. Naja, da steht es noch. Glückselig sind, die nicht sehen und doch glauben. Wir sehen nicht, dass Jesus auferstanden ist. Das heißt aber nicht, dass wir das nicht glauben können. Doch, das geht. Und Gott nennt diese, die Jesus nicht sehen und doch an ihn glauben, glückselig. Was soll die Auferstehung des Herrn für dich, der du noch kein Jünger bist, bewirken? Du weißt ja, auf welcher Seite du selbst stehst. Fang an, den ersten Schritt in Richtung Glauben zu gehen. Es hängt viel für dich ab. Ich lese die letzten Verse aus unserem Text. Noch viele andere Zeichen tat Jesus nun vor seinen Jüngern, die in diesem Buch nicht geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Du bekommst nur durch den Glauben an Christus das ewige Leben bei Gott. Wie ist es dann für die anderen, die nicht bei Gott sind? Werden die ihre Wünsche wahr, dass sie einfach tot sind, aus sind, einfach nicht mehr da sind? So wie sich das ja auch Simmel wünscht? Es wäre sicherlich ein weiteres Thema, das ich jetzt nicht weiter ausführen möchte. Ich möchte nur einen einzigen Satz sagen, den Christus seinen Jüngern sagte im Beisein von tausenden anderen Leuten. Und er steht im Lukas-Evangelium Kapitel 12, 4 bis 5. Da heißt es: Ich sage aber euch, meine Freunde, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und danach nichts weiteres tun können. Ich will euch aber sagen oder zeigen, wen ihr fürchten sollt. Fürchtet den, welcher, nachdem er getötet hat, auch Macht besitzt, in die Hölle zu werfen. Ja, ich sage euch, den fürchtet. Wort des Herrn Jesus Christus. Nun, wer ließ Jesus auferstehen? Wir haben gehört, die Jünger konnten den Herrn nicht auferstehen lassen. Aber der dreieine Gott machte durch die Auferstehung des Herrn Jesus deutlich, es geht nach dem Tod weiter. Der Tod ist besiegt und alle sollen es wissen. Dann, die Auferstehung des Herrn Jesus soll bei den Jüngern Friede bewirken. Sie sollen in jeder Lage die Gewissheit haben, nichts ist meinem Herrn zu schwer. Er sieht mich und ist mir nahe, auch wenn verschlossene Türen mein Leben einengen. Dann, sie bewirkt Freude. Sie sollen ganz getrost ihr Leben weiterleben und sich auf die himmlische Begegnung mit ihrem Gott freuen. Da geht's hin und lasst euch nicht den Himmel rauben. Er wurde von dem Herrn Jesus erkämpft. Ja, da geht's hin. Dann, die Auferstehung soll motivieren zur Nachfolge. Weil Jesus lebt, hat er absolut höchste Priorität. Und ihm folge ich. Alles andere wäre Dummheit und Realitätsverlust. Bei Menschen, die noch keine Jünger sind, soll die Auferstehung des Herrn Jesus Glaube bewirken. Sie werden aufgefordert, sich diesen Berichten nicht zu verschließen, sondern sich damit zu beschäftigen. Gott wird ihnen entscheidend dabei auch behilflich sein. Bete mit offenem Herzen zu ihm und du bekommst Gewissheit. Amen.